Exzellent erklärt. Spitzenforschung für alle.
Multiple Sklerose ist ein gutes Beispiel. Da sind im Grunde von den ersten Entdeckungen zu den Therapien, die wir jetzt haben, 25 Jahre vergangen.
Wir haben ja beim Schlaganfall die Situation, dass wenn Sie rechtzeitig ins Krankenhaus kommen, innerhalb von 4 bis 6 Stunden, dann ist eine sehr, sehr hohe Erfolgsquote.
Was viele Menschen sicher gehört haben, ist, dass im Gehirn sehr wenig Reparatur stattfindet. Das stimmt in dieser Form aber nicht. Allerdings sind diese Reparaturprozesse häufig unvollständig und für diejenigen, die von neurologischen Erkrankungen betroffen sind, unbefriedigend. Und ein ganz großer Forschungsschwerpunkt, den wir jetzt auch weiterentwickeln, ist die Frage, wie wir diese Reparaturmechanismen, das Gehirn selbst besitzt, auch wenn sie nicht effizient sind, unterstützen können, um sozusagen die Selbstheilungskraft des Gehirns zu nutzen.
Und mit diesem Zitat starten wir in eine neue Episode von Exzellent erklärt, Spitzenforschung für alle. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin heute beim Münchner Exzellenzcluster Synergy zu Gast und das freut mich besonders, denn Synergy war von Anfang an bei diesem Podcast dabei und ich hatte in Folge 2 damals mit Christian Haas über die Alzheimer-Erkrankung gesprochen. Hört gerne nochmal rein. Das war ein sehr spannendes Gespräch, das mir noch gut in Erinnerung ist. Heute spreche ich mit Thomas Miesgeld, den wir gerade schon gehört hatten, und Anna-Sophia Wahl. Erst geht es um das Cluster allgemein und später kommen wir vor allem zur aktuellen Schlaganfallforschung. Thomas Miesgeld ist Professor an der Technischen Universität München am Institut für Neurowissenschaften und die Biologie der Nervenzellen und er ist einer der Sprecher des Munich Cluster of Systems Neurology, kurz Synergy.
Grundsätzlich geht es um die großen, viele Menschen betreffenden Volkserkrankungen des Nervensystems. Bekannte Beispiele sind die Alzheimer'sche Erkrankung, aber auch die Multiple Sklerose, eine entzündliche Erkrankung des Gehirns, oder der Schlaganfall, der ja sehr, sehr häufig ist und primär von den Gefäßen ausgeht. Typischerweise sind diese Erkrankungen untersucht worden als einzelne Erkrankungen. Bei der Alzheimer'schen Erkrankung zum Beispiel lagert sich ein Eiweißstoff im Gehirn ab. Und die Wissenschaftler, die sich mit Eiweißstoffen beschäftigen, sind Biochemiker. Während in der Multiplen Sklerose eine Entzündung im Gehirn stattfindet und die Menschen, die sich mit Entzündungen beschäftigen, sind Immunologen. Beim Schlaganfall sind es die Gefäße, also sind das Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich mit Gefäßen beschäftigen und mit solchen Themen, also eigentlich in der Nähe von Herz-Kreislauf-Forschung angesiedelt sind. Der Ausgangspunkt von unserem Cluster war zu sagen, vielleicht sollten wir uns eher darauf konzentrieren, dass das Gehirn natürlich auf verschiedenste Schädigungen in vielleicht ähnlicher Art und Weise reagiert und wir etwas dadurch lernen könnten, dass wir verschiedene Erkrankungen parallel und gemeinsam studieren. Konkretes Beispiel: Auf die Eiweißstoffablagerung in der Alzheimer'schen Erkrankung reagiert das Immunsystem des Gehirns. Da gibt es spezielle Zellen, die diese Aufgabe haben, ganz dramatisch. Und es ist aus genetischen Studien bekannt, dass diese Art von Immunreaktion eine zentrale Rolle dabei spielt, wie hoch das Risiko ist, dass man an solchen Erkrankungen leidet. Umgekehrt ist es so, dass bei der Multiplen Sklerose auch Nervenzellen absterben und Nervenzellen geschädigt werden. Sodass man also sagen kann, man kann vielleicht aus der Neurodegenerationsforschung, die sich klassischerweise mit Alzheimer beschäftigt, auch was für die Multiple Sklerose lernen und umgekehrt. Und das ist sozusagen der Gedanke, der hinter unserem Cluster steht.
Und wie sieht es in der Praxis aus? Wie gut funktioniert das?
Ja, an sich, das ist natürlich die Herausforderung des Clusters, aber da ist das Cluster natürlich ein ganz besonderes Instrument, das für solche Zwecke eigentlich geschaffen worden ist. Nämlich zu sagen, man versucht Menschen, Wissenschaftlern, Wissenschaftlerinnen, die normalerweise nicht an einen Tisch kommen, einen Grund zu geben, sich zusammenzusetzen. Und wir haben das gezielt so umgesetzt, dass wir gesagt haben, okay, wir fördern alle Forschungen, die mit neurologischen Erkrankungen, vor allem aber mit diesen großen Volkserkrankungen zu tun haben, aber nur, wenn zwei Personen zusammenkommen, die ursprünglich aus verschiedenen Ecken sozusagen kommen und dann als ein Team, wir nennen das Tandem, zusammenarbeiten und auf diese Art und Weise eben gezielt diese geteilten Aspekte zwischen den verschiedenen Erkrankungen untersuchen. Und daraus ergeben sich dann sozusagen drei Bereiche, jeweils zwischen zwei dieser großen Erkrankungsthemen, auf die wir unsere ganze Förderung konzentriert haben. Und das hat eigentlich jetzt sehr gut funktioniert.
Können Sie da schon über Erfolge sprechen, die es eben in diesen Jahren gegeben hat?
Multiple Sklerose ist ein gutes Beispiel. Da sind im Grunde von den ersten Entdeckungen zu den Therapien, die wir jetzt haben, 25 Jahre vergangen. Und das heißt, wir haben erste Einsichten, von denen wir glauben, dass die umsetzbar sind, haben auch schon erste Ansätze, das in den Patienten, in die Patientin zu bringen, als Biomarker beispielsweise, also als Methoden, um auszulesen, ob ein Mensch das Risiko hat, zu erkranken, oder die Frage, wie wahrscheinlich es ist, dass eine Erkrankung schneller oder langsamer fortschreitet. Und wir haben auch schon erste Zielstrukturen, die wir jetzt versuchen können, letztendlich zu beeinflussen und zu sehen, ob das grundsätzlich den Pathomechanismus, also den der Erkrankung zugrunde liegenden Signalweg zu beeinflussen.
Was wissen wir denn bislang über die Reparaturmechanismen des Gehirns? Ist da das meiste schon bekannt oder sind da ganz, ganz viele Fragezeichen noch dahinter?
Das ist ein zwar lange untersuchtes, aber bisher nicht gut verstandenes Forschungsgebiet. Wenn man zum Beispiel an ein Kind denkt, wie es laufen lernt, dann ist es am Anfang ja sehr ungeschickt. Aber dann sehr schnell lernt unser Gehirn, wie man solche Aufgaben lösen kann. Und wenn man daran denkt, wie man sich vielleicht von einer Verletzung erholt, dann ist das nicht so anders. Und wenn man auf die Ebene von Nervenzellen geht, gibt es tatsächlich auch da Ähnlichkeiten. Das heißt, wir beschäftigen uns mit der Frage, wie Umbauvorgänge im Gehirn in der Entwicklung passieren, aber auch, wie sie in Erkrankungen wie zum Beispiel der Multiple Sklerose ablaufen können. Und was wir da beispielsweise entdeckt haben, ist, dass in allen dieser Situationen die Art und Weise, wie Nervenzellen sich gesund erhalten, wie sie also einfach schaffen, unter den Stressbedingungen des täglichen Lebens sich nicht zu verändern, eine wichtige Rolle in beiden Situationen spielen. Da geht es um Dinge wie den Energiehaushalt der Zellen. Da gibt es bestimmte Strukturen in Zellen, die Energie zur Verfügung stellen, die sogenannten Mitochondrien. Wir beschäftigen uns mit der Frage, wie solche Mitochondrien an die notwendigen Orte in Zellen kommen, also zum Beispiel dahin, wo Nervenzellen miteinander kommunizieren, an die Synapsen, wie die Zelle es schafft, diesen Transport aufrechtzuerhalten. Das sind alles Vorgänge, die bei vielen neurologischen Erkrankungen gestört sind. Aber häufig ist es schwer zu verstehen, warum das dann zu spezifischen neurologischen Erkrankungen führt. Und wir versuchen das zu verstehen, indem wir letztendlich studieren, häufig in lebenden Nervenzellen, auch in lebenden Tieren, wie diese Prozesse ablaufen.
Sie haben herausgefunden, dass bei MS sich geschädigte Nervenzellen auch wieder erholen können. Und mich würde interessieren, was das für unser Verständnis dieser Krankheit bedeutet und auch natürlich für mögliche Therapien.
Ja, diese Erkenntnis war insofern wichtig, als dass ursprünglich die Annahme war, dass wenn Nervenzellen mal in einen bestimmten Schädigungszustand eingetreten sind, dass im Grunde ein irreversibler Vorgang ist. Dass man also alle Therapieansätze, die man durchführen würde, früh ansiedeln müsste. Das ist ja auch im Moment zum Beispiel das Verständnis bei der Alzheimer'schen Erkrankung, dass einfach, wenn die Nervenzellen tot sind, es im Grunde etwas spät ist und man deswegen früh anfangen muss. Bei der Multiple Sklerose ist es tatsächlich so, dass wir über die letzten 25 Jahre sehr, sehr viele Therapieansätze gefunden haben. Nicht wir persönlich, sondern die Forschungsgemeinschaft derer, die sich damit beschäftigen, die es ermöglichen, diese frühen Phasen tatsächlich gut zu beeinflussen. Trotzdem ergibt sich nun das Problem, dass Menschen mit Multiple Sklerose immer noch chronische Schädigungen ihrer Nervenzellen davontragen. Und das ist natürlich die Frage, wie weit so etwas ein Ziel von Therapien sein könnte, eine ganz wichtige. Und da ist die Erkenntnis, dass schon von sich heraus das Nervensystem die Fähigkeit hat, sich bis zum gewissen Grad zu erholen, natürlich eine wichtige, weil man dann sagen kann, okay, man versucht das zu unterstützen, anstatt jetzt einen ganz neuen Weg zu finden, wie man Nervenzellen dazu bringen könnte, sich zu erholen. Und wir versuchen jetzt letztendlich in erster Linie Methoden zu finden, wie wir diesen Selbstreparaturmechanismus, den wir entdeckt haben, unterstützen können, in der Hoffnung, dass das vielleicht dabei hilft, diese sogenannte sekundäre Progredienz, also das spätere Fortschreiten der Multiple Sklerose, das häufig zu Behinderungen bei Menschen führt, verlangsamen oder verhindern können.
Da gucken natürlich dann auch ganz viele Betroffene, was sie machen und hoffen, dass möglichst schnell irgendwas passiert, oder? Ist es nicht auch ein gewisser Druck, der da auf ihnen lastet?
Ja, und ich glaube, man muss da versuchen, sehr ehrlich zu kommunizieren, dass das, was wir zumindest machen, schon tief in der Grundlagenforschung verwurzelt ist und dass es auch keine Alternative dazu gibt. Also man kann das sehr schön an den Therapien, die es schon gibt, zurückverfolgen. Das hatte ich auch schon erwähnt. Die haben häufig ihre Wurzeln in Grundlagenforschung vor 25 Jahren, die man damals hätte in Frage stellen können, weil man hätte sagen können, was bringt denn das? Warum müssen wir so grundsätzlich Immunologie machen? Das Immunsystem zu verstehen ist zwar vielleicht unterhaltsam und interessant, aber warum ist das wichtig? Und da muss man sagen, ja, aber nur auf solchen Erkenntnissen, und häufig weiß man nicht, welchen davon, beruht dann später der Fortschritt, den die Menschen, die davon betroffen sind, natürlich verständlicherweise lieber heute als morgen hätten. So dass ich denke, man muss beides machen. Man muss einerseits dieser Grundlagenforschung, die man nicht steuern kann, ohne weiteres den Raum geben, den sie braucht, und die Unterstützung geben, die sie braucht, und gleichzeitig natürlich sich die Frage stellen, können wir immer diesen Blickwinkel der Menschen, die betroffen sind, im Auge behalten. Und in unserem Cluster ist das Prinzip relativ einfach. Wir haben Grundlagenforschende auf der einen Seite und wir haben auch Menschen, die aus der klinischen Praxis kommen, also klinischen Scientists, wie wir das nennen. Und wir arbeiten eng zusammen. Und in unserem Cluster ist es ungewöhnlich, dass wir sehr hohen Anteil von auch klinisch tätigen Personen haben. Und das führt zu einem Perspektivwechsel, der wichtig ist. Aber ich glaube, der Perspektivwechsel gehört auch auf beide Seiten. Wenn man täglich mit Patienten konfrontiert ist, die von diesen Erkrankungen betroffen sind, hat man natürlich auch die Perspektive, man will eine Lösung jetzt und nicht erst in 10 Jahren. Aber es ist dann eben wichtig, dass der Dialog zustande kommt, dass beide Seiten sich austauschen darüber, was denn realistisch ist und beide Seiten einsehen, dass es die andere Seite braucht. Und das ist eins der anderen Themen unseres Clusters. Also unser Cluster ist alles, ist letztendlich darauf ausgerichtet, Grenzen, die normalerweise existieren zwischen diesen Erkrankungen, zwischen den Grundlagen und vielleicht den mehr angewandten klinischen Forschungen zu überwinden und das alles zusammenzubringen, eben genau aus diesem Grund, den Sie erwähnen. Und dann vielleicht auch mit diesem Druck, den Sie angesprochen haben, der tatsächlich existiert, umzugehen und zu erklären, warum wir so vorgehen, wie wir das tun.
Zeit für meine zweite Gesprächspartnerin. Wir kommen aber dann nochmal auf Thomas Mesgeld zurück.
Ja, hallo, ich bin Anna-Sophia Wahl. Ich bin Neurowissenschaftlerin, Psychiaterin und aktuell Professorin für Neuroanatomie und eben vor allem Grundlagenforscherin im Bereich Schlaganfall und Demenz.
Und da sind wir in einem Bereich, den viele von uns schon in der Familie miterlebt haben. Denn 270.000 Menschen erleiden in Deutschland pro Jahr einen Schlaganfall. Betroffen sind vor allem ältere Menschen. Was passiert da eigentlich?
Also wir brauchen ja, damit das Gehirn funktioniert, zwei wichtige Stoffe, nämlich zum einen der Sauerstoff und zum anderen die Zucker, Glucose. Diese beiden wichtigen Stoffe, die werden ins Gehirn transportiert über Blutgefäße. Und beim Schlaganfall können jetzt zwei Bedingungen vorkommen. In 90% ist es ein ischämischer Schlaganfall. Das bedeutet, dass ein Blutgefäß im Gehirn oder nahe zum Gehirn, zum Beispiel hier an den Halsschlagadern, letztendlich verstopft ist. Das kann ganz viele Ursachen haben. Das kann zum Beispiel eine Herzrhythmusstörung sein, eine Gerinnungsstörung, irgendwas, wo eben ein Blutgefäß verstopft werden kann durch ein Fett, durch einen Thrombus. Und letztendlich, was dann passiert, ist, dass das Areal, was von diesem Blutgefäß versorgt wird, ja dann nicht mehr diesen Sauerstoff und Glucose bekommt. Und das zieht die Zellen in Mitleidenschaft. Das ist also die Hauptursache, 90%. Dann kann es aber auch sein für diese 10%, dieser hämorrhagische Schlaganfall, dass eben dort ein Blutgefäß ins Gehirn platzt oder zerreißt. Also dass letztendlich eine Hirnblutung passiert. Und obwohl das initial schlimmer ist, kommt das Gehirn damit eigentlich besser klar, weil letztendlich dieses wichtige, lebenswichtige Substrat, Glucose und Sauerstoff eben da noch eher vorhanden ist. Deswegen ist eigentlich die Langzeitfolgen in der Regel beim sogenannten ischämischen Schlaganfall viel schlimmer.
Was sind denn die typischen Folgeschäden nach einem Schlaganfall?
Also typischerweise haben sie Sprachstörungen, sie haben motorische Störungen, also das kann eine gelähmte Hand sein, eine Halbseitenlähmung und dann Sehstörungen. Das ist auch das, wo man immer so zu den Leuten sagt, wenn sie irgendwas in die Richtung bemerken, dann ganz, ganz schnell ins Krankenhaus.
Hier nochmal kurz die typischen Erkennungszeichen dafür, dass jemand gerade einen Schlaganfall erleidet. Gut zu merken ist der FAST-Test. F steht für Face. Bitten Sie die Person zu lächeln. Hängt ein Mundwinkel herab, kann das auf eine halbseitige Lähmung hindeuten. Das A steht für die Arme. Die Person soll beide Arme nach vorne strecken mit den Handflächen nach oben. Auch hier wird erkennbar, ob etwas nicht funktioniert. S steht für Speech oder Sprache. Kann die Person einen einfachen Satz nachsprechen oder klingt es verwaschen? Und das T steht für Time, also Zeit. So schnell wie möglich die 112 wählen und Hilfe holen. Die Forschung am Cluster Synergy dreht sich, wie gesagt, um Menschen, bei denen der Schlaganfall bereits passiert ist. Dann ist natürlich die Hoffnung groß, dass man sich davon wieder möglichst vollständig erholt.
Wir haben ja beim Schlaganfall die Situation, dass wenn Sie rechtzeitig ins Krankenhaus kommen, innerhalb von 4 bis 6 Stunden, dann ist eine sehr, sehr hohe Erfolgsquote, weil man kann eben diesen Gefäßverschluss, dieser Thrombus, der da feststeckt, kann man auf mehrere Ebenen versuchen zu lösen. Medikament oder man kann sogar mit einem Katheter reingehen. Und man hat in vielen Studien jetzt gezeigt, das ist sehr, sehr effektiv. Das Problem ist nur, dass wir nach wie vor nur 10 bis 20% aller Schlaganfallpatienten Patienten erreichen, also mit dieser Therapie, weil entweder die Patienten kommen zu spät ins Krankenhaus, das ist die Hauptursache, oder es gibt irgendeine andere Nebenerkrankung, wo wir einfach diese Therapie nicht anwenden dürfen. Und wir haben also quasi einen Großteil der Schlaganfallpatienten, wo wir nur Rehabilitation anbieten können, aber nicht keine spezifische Therapie. Und das ist wahrscheinlich notwendig, dass wir gerade diese chronischen Schäden, also auch nach einem Jahr, nach zwei Jahren, wirklich, dass wir an die drankommen und dass wir die langfristig auch beheben können. Vielleicht mit der entscheidendste Faktor ist, wie groß der Schlaganfall ist, also wie groß der Schaden ist. Und wir wissen inzwischen, dass zum Beispiel Leute, die, man sagt, eine vaskuläre Demenz entwickeln, also die zum Beispiel nach vielen, vielen kleinen Schlaganfallen so kognitive Syndrome entwickeln, also einfach das Gedächtnis wird schlechter, aber das wird erst über die Zeit. Und letztendlich hatten die ganz, ganz viele kleine Schlaganfälle, aber von außen, die Patienten haben nichts gemerkt, die Angehörigen haben nichts gemerkt. Und daran sieht man eigentlich, dass also gerade diese ganz kleinen Geschichten das Gehirn vollständig kompensiert zunächst. Nur wenn es eben dann zu viel werden, kann irgendwann das Gehirn mit seinen eigenen Strukturen nicht mehr kompensieren.
Das Gehirn ist also in der Lage, bis zu einem bestimmten Grad Verletzungen selber wieder zu reparieren oder zumindest Lösungen zu finden, um diese zu umgehen.
Ja, stellen Sie sich mal vor, oder Sie kennen vielleicht auch jemand mit einem Schlaganfall. Und es ist ja gar nicht so selten, dass Leute, die eine Hirnschädigung haben, trotzdem, ich sag mal, spontan sich wieder erholen. Also dass zum Beispiel ein Arm, der zunächst mal gelähmt ist, da die Kraft wiederkommt mit der Zeit, ohne dass wir da großartige Therapieansätze haben. Und das sind eben diese, wir sagen, intrinsischen Reparaturmechanismen des Gehirns, also dass das Gehirn selber versucht, mit diesem Schaden klarzukommen. Und das ist so mein Spezialgebiet.
Das heißt, das Gehirn versucht, also erstmal muss es selber feststellen, irgendwas funktioniert da nicht so richtig, irgendwas ist kaputt, und versucht dann Umwege, Umleitungen zu gehen, oder wie kann ich mir das vorstellen? Was macht das Gehirn da genau?
Also stellen Sie sich's vor, wie wenn jetzt quasi in einem sehr, sehr großen Gebäude ist irgendwo in einem Zimmer oder in mehreren Zimmern, also im schlimmsten Fall schlägt eine Bombe ein, aber machen wir es nicht so dramatisch, da ist vielleicht einfach ein großer Stromausfall. Vielleicht brennt's in diesem Raum. Und jetzt kommt quasi erstmal die Feuerwehr, also quasi das Gehirn versucht jetzt erstmal, wenn so ein Schaden da ist, diesen Schaden zu minimieren, also quasi wie so ein Wall um den Schaden zu bauen, mit auf ganz verschiedenen Ebenen, eben bis auf Eiweißebene, da so einen Schutzwall zu bauen. Und wenn dieser Schutzwall eben da ist, dann versucht eben das Gehirn mit dem, was noch da ist, diesen Schaden zu kompensieren. Und da hat das eben ganz verschiedene Möglichkeiten. Also das kann beispielsweise einfach auf Areale zugreifen, die vorher schon was Ähnliches gemacht haben. Also wenn wir jetzt zum Beispiel beim Schlaganfall ein Areal nehmen, was für die Handfunktion zuständig war, also man spricht vom motorischen Kortex, und wenn der jetzt auf der einen Seite kaputt gegangen ist, dann wird jetzt zum Beispiel erstmal das Gehirn versuchen, den Kortex von der anderen Seite, der was ähnlich, das Gleiche macht, nur für die andere Hand, den mal zunächst zu aktivieren.
Und ich habe immer diesen Begriff der Plastizität gelesen. Was bedeutet das?
Also Plastizität bedeutet, dass das Gehirn in der Lage ist, sich auf ganz verschiedenen Ebenen, makroskopisch bis auf zellulärer, molekulare Ebene, sich an Bedingungen anzupassen. Und das können innere Bedingungen sein. Die inneren Bedingungen wäre in dem Fall ein Schlaganfall, dass da was kaputt gegangen ist. Aber wir brauchen natürlich auch Plastizität unser ganzes Leben lang, nämlich während des Lernens. Und deswegen sind eigentlich diese Mechanismen, die nach so einer Hirnschädigung greifen, sehr ähnlich wie die, die wir auch kennen, wenn ein Kleinkind was lernen muss, von Laufen, Sprechen, viel schwierigere Sachen wie Klavierspielen, aber auch das, was wir tagtäglich brauchen, wenn wir noch was Neues lernen wollen.
Und diese Plastizität, von der wir gesprochen haben, vom Gehirn, ist das eine Altersfrage auch, wie plastisch unser Gehirn noch ist, oder hat das damit gar nichts zu tun?
Ja, also das ist natürlich eine Altersfrage. Es gibt diese berühmten Versuche von Kindern mit ganz schwerer Epilepsie, wo man nichts mehr hatte, kein Medikament mehr hatte und wo man aber den Fokus, wo die Epilepsie losgeht, lokalisieren konnte und wo man zum Beispiel, ich sag mal, ein ganzes Gehirnregion rausoperiert hat oder im schlimmsten Fall sogar die Verbindung zwischen beiden Gehirnen des Corpus callosum getrennt hat. Und wenn es relativ früh passiert, ist es sehr erstaunlich, dass die Kinder zum Teil kaum eine Behinderung aufweisen. Und wir wissen aber natürlich alle, beim 80-Jährigen, da kann man sowas nicht mehr machen. Also da ist die Plastizität tatsächlich deutlich schlechter, aber sie ist trotzdem noch da. Und das ist eben nach wie vor erstaunlich. Man muss sich das irgendwie so vorstellen, da ist so ein Pool von Nervenzellen und ein paar Nervenzellen gehen wirklich verloren oder größere Anteile. Aber dieser andere Pool von Nervenzellen, der überlegt sich jetzt, was kann ich tun? Und ein paar Nervenzellen sagen, nein, ich will gar nichts damit zu tun haben. Ich mache das, was ich schon immer gemacht habe. Aber es gibt eben auch Nervenzellen, die sagen, okay, ich beteilige mich jetzt an diesen Reparaturprozessen. Und das funktioniert letztendlich auch noch im ganz hohen Alter.
Was genau würden Sie gerne herausfinden? Was sind so die offenen Fragen, die Sie haben in Ihrer Forschung?
Naja, also das Hauptproblem lange Zeit in der neurologischen Forschung oder gerade in der Schlaganfallgrundlagenforschung war eben, dass man ein Stück weit, man hat immer schon verschiedene sich Gedanken gemacht, welche Therapien man jetzt da anwenden könnte. Und ich sag mal, gerade in der Grundlagenforschung, da nimmt man eben eine Maus, hat ein Schlaganfallmodell und dann gibt man der Maus ein Medikament. Ja, aber man weiß eigentlich gar nicht, was im Gehirn vor sich geht. Und wir können jetzt eben in den letzten Jahren durch ganz hochauflösende Bildgebungsverfahren nicht invasiv ganz tief ins Gehirn der Maus reinschauen und wirklich bis auf zelluläre und subzelluläre Ebene verstehen, was einzelne Nervenzellen tun, während die Maus auch aktiv ist, sodass wir verstehen, zum Beispiel, okay, diese Nervenzelle ist beteiligt an einer Handfunktion, an einer Greiffunktion oder diese Nervenzelle ist beteiligt an einer Gedächtnisleistung. Und dann können wir eben diese Nervenzellen über die Zeit verfolgen, auch nach einem Schlaganfall, was diese Nervenzellen tun. Und damit verstehen wir eben sehr viel besser, was wirklich auf einzelner zellulärer Ebene passiert, aber was auch in einem Netzwerk passiert nach Schlaganfall. Und man kann sich das jetzt so vorstellen, dass anstatt dass man einfach blind irgendwelche Medikamente ausprobiert hat, können wir jetzt eben sehr genau sagen, wenn wir eine ganze Pipeline von Medikamenten haben, welches Medikament ist besonders effektiv, um wirklich diese Reparaturmechanismen, die da vorhanden sind, um die zusätzlich zu stimulieren.
Der Kern der Grundlagenforschung ist immer zu verstehen, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Wenn wir den Schlaganfall besser verstehen, wenn wir besser verstehen, was im Gehirn alles passiert, auch bei der Reparatur, dann können wir diese Mechanismen vielleicht auch unterstützen. Aber so einfach ist das alles nicht. Im Mausmodell mögen zum Beispiel manche Dinge funktionieren, aber bei der Übertragung auf den Menschen bleiben dann die Erfolge aus.
Aber wir haben jetzt bessere Technologien, um auf der präklinischen Seite schon eine viel genauere Entscheidung zu treffen, bevor wir überhaupt in klinische Studien gehen.
Die Technologie ist ein wichtiges Stichwort, denn darüber hat Anna-Sophia Wahl auch gesprochen, als ich sie nach den größten Hindernissen in ihrer Forschung gefragt habe.
Also ich glaube, über lange Jahre war es ein Technologieproblem. Und ich würde sagen, da sind wir jetzt viel, viel besser aufgestellt als noch vor 10 bis 20 Jahren, weil es eben jetzt diese fantastische, hochauflösende Mikroskopie gibt. Und wir arbeiten zum Beispiel auch eben mit künstlicher Intelligenz, weil wenn Sie sich vorstellen, das ist ja nicht nur eine Nervenzelle, sondern wir sprechen von Hunderten, von Tausenden. Wir wollen verstehen, wie die genau miteinander interagieren. Da brauchen wir letztendlich künstliche Intelligenz, um diese Muster zu verstehen, wie die Nervenzellen auch zusammenarbeiten. Und ich glaube, das ist jetzt soweit alles da?
Ja, ich denke, die zwei großen Veränderungen, die es in unserem Bereich gegeben hat, ist einmal die Fortentwicklung der Fähigkeit, Nervenzellen zu visualisieren, also darzustellen, zu markieren und dann entsprechende Mikroskope zu haben. Nervenzellen sind ja sehr klein im Endeffekt, also Mikroskopiemethoden zu haben, die uns ermöglichen, ins lebende Gehirn hineinzugucken und mit der ungeheuren Komplexität umzugehen, die das Nervensystem charakterisiert. Und da gibt es verschiedenste Mikroskopiemethoden, die teilweise Licht verwenden, zum Teil aber auch elektronenmikroskopische Methoden, die also auf Elektronenstrahlen beruhen. Das wird weit eingesetzt bei uns im Cluster. Und die andere große Revolution ist, dass wir jetzt Methoden haben, auf ganz umfassender Skala die molekularen Veränderungen in Zellen zu untersuchen. Das heißt, nicht nur eine Genveränderung auf einmal, sondern tatsächlich alle Gene, die in einer Zelle aktiv sind, gleichzeitig auszulesen. Und das führt zu ungeheuer großen Datensätzen, wie auch diese Mikroskopie zu ungeheuer großen Datensätzen führt, sodass also die Datenwissenschaften, getrieben natürlich auch durch künstliche Intelligenz, eine ganz, ganz große Rolle spielt. Und dann am Ende ist natürlich unser Ziel, das Ganze auf die Situation am Menschen zu übertragen. Ich habe erwähnt, dass wir tierexperimentelle Forschung machen, aber am Ende ist das Ziel, das menschliche Gehirn zu verstehen und idealerweise auch menschliche Erkrankungen in ihrem Verlauf zu verbessern. Und dann ist es natürlich ganz wichtig, die Ergebnisse am Tier mit den Ergebnissen am Menschen zu vergleichen. Das eine kann das andere nie ersetzen, weil wir einfach viele Fragestellungen haben, die wir nur im experimentellen Umfeld behandeln können. Aber es gibt zunehmend auch Technologien, menschliche Zellen zu studieren und zu vergleichen. Und durch diesen systematischen Vergleich von diesen riesigen Datensätzen, die wir erheben können, und den verschiedenen Spezies vom Menschen und eben auch Tiermodellen, dadurch denken wir, dass wir so ein integriertes Bild im Grunde kriegen können, wie diese verschiedenen Erkrankungen ablaufen, was sie teilen und möglicherweise eben zu identifizieren, wie wir sie im Verlauf verändern können.
Es bleiben noch viele Fragen offen auf diesem Gebiet der Forschung. Wir haben noch nicht verstanden, was in unseren Gehirnen alles passiert.
Das eine, was ich wirklich eigentlich gerne wüsste, und das ist bemerkenswert, ist, wie die Anatomie unseres Gehirns, unseres menschlichen Gehirns tatsächlich aussieht. Das ist vielleicht eine überraschende Tatsache, dass im Vergleich zu den meisten anderen Organen unseres Körpers wir die wirklich feine Anatomie des Gehirns noch nicht verstehen. Das Zweite, was ich gerne wüsste, ist, warum Defekte in ganz grundsätzlichen Aspekten der Biologie von Nervenzellen, also zum Beispiel den Strukturen, die wir Zytoskelett nennen, oder die schon angesprochenen Mitochondrien, die Energielieferanten der Zelle, warum Veränderungen an solchen Strukturen zu ganz spezifischen neurologischen Erkrankungen führen können, wie der Parkinson'schen Erkrankung zum Beispiel oder der Motoneuronerkrankung, also der amyotrophen Lateralsklerose, statt zu einem einfach allgemeinen, das Gehirn funktioniert nicht. Da würde man sich ja eigentlich nicht jemanden vorstellen, der jetzt ganz spezifische Probleme hat, sondern einfach jemanden, der vielleicht einfach gar nicht mehr bei Bewusstsein ist. Aber das ist nicht so. Also diese Spezifität.
Aber dann wird Thomas Miskelt fast schon philosophisch, wenn er darüber nachdenkt, was er gerne noch wissen würde.
Was passiert eigentlich, wenn wir irgendwann in spätere Lebensalter eintreten? Warum verhalten wir uns so anders als junge Menschen? Und warum können uns Lebensereignisse verschiedenster Art, sei es Eltern zu werden oder alt zu werden, so fundamental doch immer wieder verändern? Also was für eine Fähigkeit der Entwicklung bleibt in unserem Gehirn erhalten, wenn wir aus dieser klassischen Entwicklungsphase, die wir so wahrnehmen, also wenn wir Kinder sind, raus sind? Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig tatsächlich für die Frage, wie unser Gehirn auf altersabhängige Veränderungen reagiert. Man muss sich immer fragen, wenn wir es jetzt schaffen, Alzheimer'sche Erkrankungen zu verlangsamen oder sogar zu verhindern, also sicher noch Jahrzehnte in die Zukunft, aber wenn wir das täten, was für ein Gehirn bleibt denn dann irgendwann übrig, wenn wir 100 Jahre alt sind? Das irgendwas wird ja kaputt gehen, selbst wenn wir einen Schaden verhindern. Das ist, denke ich, eine Frage, auf die wir keine Antwort haben im Moment, was ultimativ die Lebenszeit unseres Nervensystems beschränkt.
Wie schauen Sie denn in die Zukunft? Wie wird es so aussehen in Ihrem Forschungsgebiet in den nächsten Jahren?
Das, was wir tun, ist ein grundlegendes Forschungsgebiet, was ja ganz viele Bereiche letztendlich betrifft, diese Reparaturmechanismen. Das ist ja nicht nur neurologische Forschung von Hirnschlag, ALS, demenzielle Entwicklung, sondern man kann auch, also man weiß ja auch zum Beispiel, dass bei frühkindlichen Hirnschäden nachher psychiatrische Symptome wie Autismus dann ein erhöhtes Risiko da ist. Von daher denke ich, dass wir noch viel Arbeit vor uns haben, aber dass das Feld hoffentlich auch explodiert mit den Möglichkeiten, die wir technisch haben.
Und das Schlusswort überlassen wir Thomas Miskelt, dem Sprecher des Clusters Synergy in München.
Naja, ich glaube, für mich ein ganz wichtiger Gedanke ist, wir haben jetzt gerade über Alter gesprochen. Forschung ist etwas unglaublich Dynamisches und Menschen aller Karrierephase und Lebensalter können daran teilnehmen, wie auch Menschen aller Hintergründe, weil das einfach ein kreativer Prozess ist. Und ich glaube, eine Sache, die uns sehr wichtig ist, ich hatte das schon erwähnt, wir existieren jetzt seit 10 Jahren, wir sind unglaublich stolz darauf, dass wir es immer wieder schaffen, junge Menschen dafür zu begeistern, auch bei uns mitzuarbeiten. Also falls jemand, der auf unserem Gebiet arbeitet, diesen Podcast hört, wir können nur ermutigen, wir sind extrem stolz und glücklich über die jungen Menschen, die bei uns mitarbeiten, von Schülern bis zu den sogenannten Postdocs, also denjenigen, die noch gerade am Übergang vielleicht zu einer Professur sind. Und das ist für uns enorm wichtig. Ich glaube, das hat unser Cluster am Leben gehalten und gibt mir Hoffnung, dass wir auch die nächsten 25 Jahre noch auf dieser Zeitachse, die leider notwendig ist, für Fortschritte aktiv sein können und erfolgreich sein können.
Hoffen wir, dass dieses Cluster und all die anderen Forscherinnen und Forscher, die auf diesem Gebiet arbeiten, noch viele Rätsel lösen können. Das war's für heute. Ich verabschiede mich vom Münchner Cluster Synergy und hoffe, ihr seid auch in der nächsten Episode wieder mit dabei. Wenn ihr diesen Podcast mögt und ihn unterstützen wollt, hinterlasst uns gerne Kommentare oder vergebt eine Sternchenbewertung bei Spotify und Co. Das hilft uns sehr. Und sagt es einfach weiter. Wir hören uns bald wieder. Bis dahin, bleibt neugierig. Eure Larissa Vassilian.
57 Exzellenzcluster, ein Podcast. Regelmäßig berichtet Exzellent erklärt aus einem der Forschungsverbünde, die im Rahmen der Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder gefördert werden. Die Reise geht quer durch die Republik und genauso vielfältig wie die Standorte sind die Themen. Von A wie Afrika-Studien bis Z wie Zukunft der Medizin. Seid bei der nächsten Folge wieder dabei und taucht ein in die spannende Welt der Spitzenforschung. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert Exzellent erklärt bei dem Podcast-Anbieter eurer Wahl. Ihr habt noch Fragen? Hinterlasst uns einen Kommentar oder schreibt uns an info@exzellent-erklärt.de.